Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, hallo lieber Stefan, schön dich zu sehen.
Hallo Daniela, ja, schön bei dir zu sein.
Ja, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Und wir beide haben ja auch schon eine relativ lange Vergangenheit als Kolleginnen und Kollegen miteinander. Ich glaube, wir haben uns vor, ach, lass mich nicht lügen, waren das 25 Jahre oder vor wie vielen Jahren? Das hört sich jetzt echt krass an, aber.
20, 25 Jahre wird das her sein. Das war
Ja.
im Kölner Filmhaus, glaube ich, ne?
Genau, in einem Drehbuchseminar haben wir uns gesehen.
Genau.
Genau.
Ich
Du
habe
bist ja
eine
dem.
tatsächlich mit fiktionalem Schreiben.
Genau, und du bist ja dem Thema Drehbuch treu geblieben im Gegensatz zu mir. Ich habe dann zwar auch immer wieder einen Ausflug dahin gemacht und meine Magisterarbeit zum Thema Drehbuch geschrieben, aber bin ja jetzt beim Roman und Sachbuch und Sachbuchcoaching vor allem gelandet. Ja, und das Thema heute, das uns aber beide verbindet und nicht nur Autorinnen und Autoren, sondern eigentlich alle, die irgendwas in irgendeiner Form verkaufen möchten, ist das Thema Storytelling. Magst du mit einer Definition anfangen, was Storytelling überhaupt ist?
Das kann ich gerne machen. Es wird wahrscheinlich auf drei Definitionen rauslaufen. Das erste ist das, wie es heute gebraucht wird. Storytelling ist vor allen Dingen Instrument in der Kommunikation, das heißt schwerpunktmäßig im Marketing, wo es darum geht, mit Hilfe von Geschichten bestimmte Ideen, Produkte, Dienstleistungen etc. zu vermitteln. Weitergedacht ist es aber eigentlich eine uralte Kulturtechnik, nämlich unsere Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Das ist ja nicht selbstverständlich und das haben wir als Menschen auch ziemlich exklusiv. Und daraus ergeben sich halt bestimmte Konsequenzen auch fürs Zusammenleben. Und für mich interessant ist vor allem die Definition, dass ich Storytelling vor allem als so ein bisschen den Werkzeugkoffer ansehe, mit dem ich Geschichten erzähle. Ich brauche bestimmte Dinge, damit eine Geschichte daraus wird. Ich brauche bestimmte Qualitäten, damit es eine Geschichte wird, die im Gedächtnis bleibt. Und das ist so ein bisschen das, womit ich arbeite. Und das mache ich dann unabhängig davon, ob ich selber einen Roman schreibe, ob ich wie jetzt ein Sachbuch schreibe oder ob ich eben an Hochschulen gehe und denen, die dabei unterstütze, wie sie Wissenschaft vermitteln können oder auch ins Marketing gehe, um einem Unternehmen zu erzählen, wie sie ihre Produkte, ihre Dienstleistungen, ihre Ideen vermitteln können. Bei Unternehmen stellt man sich dann immer irgendwie, weiß ich nicht, Mercedes-Benz vor, aber es sind halt sehr viele auch kleine Shops, kleine Unternehmen, Startups, die da großes Interesse dran haben.
Ja, und das ist auch eine super spannende Geschichte eben, dass du ja einigermaßen ja Produkte einigermaßen auf den ersten Blick vielleicht langweilige Persönlichkeiten, langweilige Produkte oder alltägliche, dass du da eine passende Geschichte mit den Kundinnen und Kunden zusammensuchst, um eben im Gedächtnis zu bleiben. Das finde ich total spannend, weil so als Autorin denke ich mir natürlich den ganzen Tag Geschichten aus, du als Autor auch. Aber das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderer Bereich, in dem du arbeitest, in dem du ja wirklich Sachinfos spannend rüberbringst. Das ist natürlich für alle, die selbst ein Sachbuch schreiben, super interessant, auch jetzt im wissenschaftlichen Bereich. Ich kann mich noch an Doktorarbeiten etc. erinnern, die ich jetzt für meine Magisterarbeit zum Beispiel gelesen habe, die ich schrecklich langweilig und trocken fand, wo ich immer das Gefühl hatte, so gibt es einen Preis dafür, dass man möglichst so schreibt, dass es niemand versteht.
Den gibt es wahrscheinlich.
Ja, und wahrscheinlich ist das der Trick, dass man dann irgendwann denkt, okay, ist so für mich, muss gut sein oder so. Ne? Aber ich finde ja gerade Wissen, sollte ja immer lebendig vermittelt werden. Das ist ja das, was dann hängen bleibt. Und das finde ich auch ja ein super Ansatz von dir, dass du das eben auch tust und damit eben deinen Studenten, Studentinnen hilfst, Dinge auch wirklich zu verstehen. Und das machen gute Sachbuchautorinnen und Autoren ja auch.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie muss man sich das vorstellen? Du gehst dann zum Beispiel zu deinen Kunden und die stellen dir ihr Projekt vor und ihr sucht dann zusammen eine Geschichte.
So kann es zum Beispiel laufen. Ich hatte im letzten Jahr zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit einer Bibliothek. Die wollten halt Storytelling nutzen und im Grunde Bibliotheken stecken nun mal per se voll mit Geschichten. Und die können aber auch noch viel mehr Geschichten eigentlich erzählen, als sie oft ahnen. Es sind nicht nur die Geschichten, die in den Büchern drin stecken, sondern auch die Geschichten, die die Leute umtreibt, die in die Bibliothek kommen. Das sind ja im Grunde immer Suchgeschichten, die da ablaufen. Jemand kommt in die Bibliothek, sucht entweder Unterhaltung oder Wissen oder Problemlösung und die Bibliothek hilft ihm, was zu finden. Das ist immer eine super Story. Und da haben wir halt dran gearbeitet, wie können die das erzählen? Es sind dann einige Projekte auch draus geworden und das war eigentlich eine super spannende Arbeit dann auch.
Ja, schön. Und hat sich das denn irgendwie auch in den Besucherzahlen ausgedrückt oder gab es irgendwelche Veränderungen oder eine neue Aufmerksamkeit für die Bibliothek?
Kann ich jetzt gerade noch gar nicht sagen. Ich weiß, dass Sie ein Projekt gemacht haben, was vor allen Dingen dann so bei anderen Bibliotheken großen Anklang fand.
Ja, schön. Und es wird ja so das Thema Bibliothek an sich wieder in den Mittelpunkt
Genau.
gerückt. Es gab ja jetzt vor kurzem eine superschöne Bibliotheksgeschichte, dass eben, ich weiß nicht mehr, in welcher großen Stadt es war, dass die Bibliothek nicht verschlossen wurde zum Feierabend und die Leute, oder am Feiertag, ich weiß es nicht mehr genau, aber die Leute sind einfach ein- und ausgegangen, haben mit ihrer Karte Sachen ausgeliehen, haben alles super pfleglich behandelt und die Botschaft dieser Geschichte war, dass Leute, die in Bibliotheken sich aufhalten, in der Regel sehr nette Leute sind.
Davon würde ich ausgehen, ja, da ist
Ja.
auch was dran. Aber ich glaube, generell ist es so, wenn man den Leuten Dinge anvertraut, gehen sie meistens auch pfleglich damit um.
Ja.
Deswegen wundert es mich gar nicht so. Ich finde es eine schöne Geschichte, aber es wundert mich eigentlich nicht, wenn man Leuten sagt: Hier, komm, mach, was du willst, aber du darfst, aber sei halt vernünftig. Sind die Leute schon meistens sehr sorgfältig?
Ja, das stimmt. Das, was man von den anderen erwartet, kommt in der Regel auch zurück. Jetzt nicht immer, aber ist auf jeden Fall ein Versuch wert und ja, ein schöner Ansatz, finde ich sehr schön.
Es gibt eine ähnliche
Ja.
Geschichte auch im Fußball. Da haben sie in Irland bei irgendeinem Derby überlegt, ja, Polizeieinsatz, pipapo. Dann haben sie die Polizei einfach mal weggelassen. Und alle so, seid ihr bescheuert, könnt ihr nicht machen. Und das lief super. Das war das friedlichste Spiel, was die jemals hatten.
Schön, schön.
Muss man halt selber gucken, dann kommen wir auch klar. Die haben sich alle benommen
Ja.
und fühlen sich auch nie irgendwie provoziert. Das war muss super geklappt haben. Also manchmal ist es einfach sagen, ach, wird schon, vertraue den Leuten mal. Kann halt auch schief gehen, aber meistens weiß man auch, wann es schief geht.
Ja, und das ist ja auch eine Form von Geschichten erzählen. Zum Beispiel die Präsenz von Sicherheitsmaßnahmen erzählt dir ja im Grunde, dass es nötig ist.
Absolut richtig,
Ja.
ja. Absolut richtig.
Also ich freue mich natürlich trotzdem, dass es bestimmte Situationen gibt, in
Auf
denen dann
jeden
auch
Fall. Es gibt Situationen, in denen möchte ich auch nicht alleine sein oder ohne Polizei, um Himmels Willen.
ja.
Aber manchmal ist es gar nicht so verkehrt, den Leuten zu vertrauen.
Ja, das stimmt. Ja, und bei dem Thema Storytelling, das haben wir ja gerade auch im Bereich der Politik, Werbung, dass Werbung, wie du im Vorgespräch erzählt hattest, dieses IKEA-Pärchen, dass das kein echtes Pärchen ist, das ist ja jedem von uns klar. Und bei Werbung ist es völlig legitim, Geschichten zu erzählen. Und jeder weiß auch, dass niemand von Red Bull fliegen können wird. Also, ich hoffe, es haben noch nicht allzu viele. Ich hoffe, es haben nicht allzu viele ausprobiert. Aber wo fängt denn die Lüge beim Storytelling an? Also ich denke gerade jetzt im Bereich der Politik, der Legendenbildung um Personen herum. Also natürlich können Geschichten immer wieder gerne verdichtet erzählt werden, aber wo fängt für dich die Lüge an?
Ah, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Im Grunde beginnt die Lüge natürlich da, wo etwas Unwahres erzählt wird. Ob es so getan wird, als wäre es wahr. Und ja, das ist natürlich in der Politik nochmal was anderes als in einem Film oder in einem Buch oder eben auch in so einem Werbespot, wie IKEA ihn gemacht hat, den du gerade angesprochen hast, weil da gibt es so eine stille Vereinbarung, okay, das ist nicht unbedingt so passiert. Das wissen wir alle. Wir wissen, dass Star Wars nicht real ist. Wir lassen uns natürlich trotzdem drauf ein. In der Politik ist es anders, weil da natürlich dann mit Geschichten gearbeitet wird, die als angebliche Fakten vermittelt werden. Und das ist, dann wird es schwierig. Da gibt es dieses Agreement, diese Vereinbarung nicht, okay, das ist jetzt eine Geschichte, die muss nicht unbedingt wahr sein, sie berührt mich trotzdem, sondern da ist die Vereinbarung, das, was ich dir sage, entspricht der Wirklichkeit. Und in dem
Ja.
Moment, wo das nicht mehr gegeben ist, wo das unterlaufen wird, geht es nicht mehr.
Ja, und das ist ja gerade aktuell so gefährlich. Also wir sind ja, was das Thema Geschichten erzählen angeht, auch immer ganz nah bei Social Media, auch für Autorinnen und Autoren. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Es ist ja wirklich so, dass diese Geschichten, die eben keine reinen Fakten, keine Zahlen und Statistiken nur beinhalten, sondern immer emotionale Geschichten drumherum und dass die ganz andere Klickzahlen, ganz andere Aufmerksamkeit erreichen, wie die sachlichen Fakten oder die guten Nachrichten oder Verbesserungen. Das sehen wir jetzt ja leider gerade aktuell extrem. Da bin ich zum Beispiel ein Riesenfreund davon, dass Instagram, Facebook etc. Kommentarspalten jetzt reglementieren oder politische Inhalte nicht mehr ganz so breit streuen wie vorher. Vielleicht führt das ja dazu, dass die Leute sich eher dann über seriöse Zeitungen oder ein Buch informieren, statt diese Häppchen auf Social Media. Das ist ja wirklich ein, also ich finde, leider kann man von diesen Bösewichten draußen in Social Media extrem gut lernen, wie Storytelling funktioniert. Und das sollte die gute Seite der Macht sich viel stärker zu nutzen machen.
Leider ja. Aber der Punkt ist natürlich auch, ich kann ja auch Fakten, ich kann ja auch wirkliche Erlebnisse mit Story-Werkzeugen den Leuten besser vermitteln. Es ist ja nicht so, dass ich hier auf der einen Seite Storytelling habe, auf der anderen Seite Fakten. Und das eine Fakten sind gut und das andere Storytelling ist böse, sondern ich brauche letztendlich Storytelling, um die Fakten unter die Leute zu bringen.
Gerade für Autorinnen und Autoren ist es ja sehr, sehr hilfreich, die eigene Marke durch Storytelling zu schärfen, zu zeigen, was bin ich für ein Mensch, welche Leserinnen und Leser passen zu mir. Dazu ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, sich dieser kleinen Geschichten zu bedienen. Und ja, das Gespräch hatten wir auch immer, dass das Leben von uns Autorinnen und Autoren furchtbar langweilig ist. Ist ja so erstmal dieses ja nicht grundlose Vorurteil. So unser Arbeitsalltag sieht ja in der Regel so aus, dass wir am Schreibtisch sitzen und tippen und ja, vielleicht mal eine Recherchereise oder so, aber in der Regel ist unser Leben ja relativ von außen betrachtet sehr langweilig. Im Kopf natürlich hoffentlich nicht, aber unser Arbeitsalltag schon. Was würdest du denn raten? Wie kann man da trotzdem irgendwelche Bilder und Geschichtchen aus dem Alltag oder zur eigenen Persönlichkeit finden, um ja, um sich zu zeigen?
Das sind im Grunde, finde ich, so zwei, drei Möglichkeiten, die man hat. Das eine ist natürlich, dass man dran denkt, wenn ich Social Media was mache, wenn ich Marketing mache für mich als Autorin oder Autor, dass ich dann im Grunde die Instrumente, die ich im Geschichtenerzählen, im Schreiben nutze, auch da nutzen kann. Dass ich sage, mich frage, okay, über wen erzähle ich da eigentlich? Figuren sind wahnsinnig wichtig für Geschichten, wissen wir alle. Und das andere ist, versuche ich auch in diesen Texten einen kleinen Spannungsbogen zu bauen. Vielleicht auch einen Spannungsbogen, der idealerweise am Ende zu einem Interesse oder zu einer Reaktion derer führt, mit denen ich da kommuniziere. Und sonst gehen sie auf die Homepage oder bestellen das Buch. Das ist
Ja.
eigentlich immer das, worum es geht. Und ich das so ein bisschen im Kopf habe hier, ah, okay, die Strukturen und die Werkzeuge, die ich in meinen Romanen verwende, kann ich im Kleinen auch bei TikTok-Videos, das ist den meisten Leuten übrigens klar, oder auch in einem Instagram-Post, Facebook, was auch immer, mitnutzen. Das ist die eine Ebene, dass ich wirklich einfach so ein bisschen diesen Werkzeugkasten nutze. Also das, was ich ganz viel in den anderen Bereichen mache, ich sage, okay, es geht nicht darum, immer eine komplette Geschichte zu erzählen, sondern klar zu haben, okay, das sind meine Werkzeuge, mit denen ich eine Geschichte interessant mache, damit kann ich auch andere Sachen interessant machen.
Ja,
Das
spannend. Ja.
Und das ist, könnte man jetzt auch nochmal zurückgehen auf die Fakten und die politische Diskussion, die wir eben hatten. Auch diese, die Werkzeuge kann ich auch einsetzen, um Fakten interessant zu vermitteln. Und zwar auch
Ja.
wahre Fakten.
Ja.
Das ist der Punkt. Damit bleiben die auch besser im Gedächtnis. Damit haben die eine ganz andere Wirkung. Das andere ist, wenn ich als Autorin unterwegs bin, ist eben auch daran zu denken, dass ich selber ja auch eine Figur darstelle. Ich muss mich ja auch gar nicht unbedingt mit meiner gesamten Persönlichkeit ins Internet werfen oder in die sozialen Medien werfen und mich da nackig machen. Ich betone ja bestimmte Facetten. Und das kann ich kontrollieren. Das kann ich im Grunde ausgestalten, wie ich auch einen Romancharakter ausgestalte. Für was steht diese Figur? Was sind deren Eigenschaften, die ich vermitteln will? Was treibt diese Figur an? Das ist im Grunde auch natürlich die entscheidende Frage im Roman, wie auch für mich als Autorin. Was treibt mich eigentlich an? Und wenn ich darüber erzähle, muss ich nicht immer komplette Handlungsbögen machen, sondern kann auch sagen, mich fragen, fügt das, was ich da gerade von mir preisgebe, dieser Geschichte von mir selber etwas hinzu? Zeigt das eine neue Facette dieses Charakters? Also Beispiel historischer Roman, wenn ich über eine bestimmte Epoche schreibe, ist alles, was über diese Epoche erzählt, irgendwie Teil meiner Autorinnenmarke. Und das kann ich immer aufgreifen und immer so ein bisschen was machen. Ah, da war das interessante Detail und dies. Und das findet ihr zum Beispiel auch in meinem Roman X und so weiter. Und das ist eigentlich so das, was man aufgreifen kann. Das ist einmal halt so diesen klassischen Werkzeugkasten, Figur, Struktur, Bildhaftigkeit und sowas. Und das andere eben so aus dem Character Development her denken. Ich sage, ja, ich präsentiere mich hier auch in einer gewissen Sicht als reale Person, aber eben auch nur in Ausschnitten, wie ich auch eine Figur präsentieren würde.
Ja, guter Gedanke. Und gerade das Thema historischer Roman, das passt ja auch wieder zu dem Bereich Sachbuch, in dem halt idealerweise Fakten eben auch interessant und emotional vermittelt werden. Und als krasses Gegenteil an einem Beispiel von gutem Storytelling fällt mir ein alter Geschichtslehrer von mir ein, der wirklich die ganze Stunde nur Daten an die Tafel geschrieben hat. Also wirklich nur die Daten, wann war welche Schlacht und weiß nicht was. Und es war einfach nur langweilig. Wir mussten die halt abschreiben und auswendig lernen. Und es hatte aber nichts, wirklich nichts mit dem Leben zu tun. Später hatte ich dann einen ganz tollen Geschichtslehrer, der hieß auch noch Herr Furchtbar. Das kann man sich merken. Er war total nett und er erzählte mal, zu seiner Zeit durfte er noch nicht den Namen seiner Frau nehmen, sonst hätte er den genommen, aber er war auf jeden Fall das Gegenteil von furchtbar. Und der hat zum Beispiel immer erzählt, Geschichte macht nur oder Geschichtsunterricht macht nur Sinn, wenn wir was für unsere Gegenwart daraus mitnehmen können. Und bei ihm war das dann wirklich lebendig, so dass ich dann auch Geschichts-LK gewählt habe nachher. Also er hat mich mit seinem Geschichtenerzählen definitiv überzeugt und ja, und das ist ja wirklich etwas, was wir gerade als Sachbuchautoren, du bist ja auch Sachbuchautor, schaffen sollen, dass wir eben diese Fakten möglichst ja mit Emotionen auch verbinden. Wie ist dir das denn in dem aktuellen Buch gelungen? Also alle, die mehr wissen wollen, ne, denen sei auf jeden Fall das Buch vom Mythos zum Selfie von Stefan Keller empfohlen, wird natürlich auch verlinkt. Genau, wie hast du die Geschichte des Erzählens erzählt?
Also im Grunde habe ich das Buch tatsächlich so ein bisschen auch aus dem Eigeninteresse herausgeschrieben, weil es gibt immer so die Geschichten, ah, okay, wie kam Storytelling in die Welt? Und heißt immer, ah, gut, unsere Steinzeitvorfahren, die saßen am Lagerfeuer und haben sich Jagdgeschichten erzählt. Und da dachte ich mir irgendwann, ja, stimmt das eigentlich? Es ist ein typischer Ansatz, auch der typische Ansatz für eine Geschichte natürlich. Stimmt denn das eigentlich? Dann habe ich angefangen zu suchen und dachte, ich will ein Buch haben, was mir einfach mal die Geschichte des Erzählens so von Anfang Steinzeit bis heute erzählt. Wie hat das angefangen? Warum haben wir damit überhaupt angefangen? Wie ist das weitergegangen? Es gibt dann die ersten schriftlichen Erzählungen, es gibt dann die ersten Theaterstücke, irgendwann kommt das Buch dazu, später jetzt in unserer Zeit kommt der Film dazu, das Fernsehen, da geht es einfach mal ganz schnell. Social Media ist auch ein Thema für Geschichte. Erzählen heute, haben wir schon drüber gesprochen. Und es gab dieses Buch nicht. Ganz
Schade.
genau. Total schade. Nein, super.
Ja.
Eigentlich total schade. Ich wollte es wirklich nur lesen. Ich habe im Deutschen Buchmarkt geguckt, sogar im Englischen dann angefangen zu suchen. Die sind relativ gut, was solche Sachen angeht, aber doch nicht so gut, dass sie dieses Buch hätten. Und dann dachte ich mir, gut, dann schreibe ich das selber. Und habe tatsächlich angefangen, wirklich von vorne bis hinten zu erzählen. So, wo fängt das an? Dann fängt man an zu überlegen, okay, auch da wieder, wo ist denn eine interessante Story? Womit kann ich das vermitteln, worum es da gerade geht? Über wen kann ich da was erzählen? Und habe das immer auch versucht, letztendlich immer so anhand von kleinen Geschichten weiterzuerzählen. Und da gibt es wahnsinnig spannende Sachen, die dann passiert sind, warum einfach Leute angefangen haben zu erzählen, in welchem Verhältnis dann auch, sagen wir mal, teilweise diese antiken Dramatiker zueinander standen. Also gerade die Komödiendichter hatten ein, sagen wir mal, sehr ungesundes Konkurrenzverhältnis miteinander. Das ist dann auch wieder ganz schön zu sehen. Und darüber kann man dann wunderbar erzählen. Dann kann man auch wieder über die Besonderheiten der Komödie erzählen anhand solcher Figuren. Und das zieht sich so ein bisschen durchs Buch durch. Und dann bin ich auch irgendwann dabei gelandet, dass es wahnsinnig viele Frauenfiguren gibt in dieser Geschichte des Erzählens, die aber nirgendwo erwähnt werden. Und das
Ja,
ist auch schon
schade,
eine Geschichte für sich.
gut, dass sich das ändert. Und also erstmal ganz dicke Leseempfehlung auf jeden Fall an für alle, die irgendwas über das Erzählen, über ja, unsere Kommunikation überhaupt erfahren wollen, lernen wollen und diese vielleicht auch einsetzen wollen. Da denke ich, kann man bei dir super viel mitnehmen. Aber das zeigt ja auch wieder so schön und traurig zugleich, dass unser Erzählen, egal ob wir das jetzt beim Kaffee trinken mit Freunden oder mit der Familie, dass das auch immer eine Interpretation der Wirklichkeit ist. Immer wenn wir interpretieren, gestalten wir auch unsere Wirklichkeit, unseren Blick auf die Dinge. Jeder von uns, also gerade wenn man viele Geschwister hat, jeder von uns würde die Geschichte der Familie komplett anders erzählen, zum Beispiel. Und das ist nochmal ein Riesenbeispiel dafür, was für eine Macht Storytelling wirklich auch besitzt. Und dass wir die eben sorgsam und achtsam einsetzen sollten.
Definitiv. Aber das ist auch so ein bisschen eines der Grundprinzipien, warum Storytelling überhaupt funktioniert, weil wir letztendlich Wirklichkeit nur konstruieren. Das ist nicht nur auf der Ebene, die du gerade genannt hast, wir tatsächlich unterschiedlich Sachen sehen und interpretieren. Wir nehmen auch natürlich auf eine bestimmte Art und Weise wahr.
Ja.
So wie wir Farben sehen, so wie wir Geräusche wahrnehmen, das ist ja letztendlich alles etwas, was erst im Gehirn verarbeitet und gemacht wird. Und der Trick bei Geschichten ist der, dass es genau diese Aufnahme suggeriert. Das kann ich mit einem Text machen, das kann ich mir sogar mit einer mündlichen Erzählung machen, was total faszinierend ist. Ich kann dir sagen, tiefschwarze Nacht, und dein Gehirn baut ein Bild von tiefschwarzer Nacht auf. Und das ist total faszinierend, aber natürlich auch total gefährlich.
Definitiv. Und ich denke, je mehr wir Geschichten hinterfragen, das Geschichten erzählen hinterfragen, Strukturen, unser Denken, unser Sprechen, desto mehr sind wir wahrscheinlich auch davor geschützt, jetzt auf jede Erzählung reinzufallen, zum
Das
Beispiel.
ist so, das ist ja der Punkt. Es gibt das Bewusstsein dafür, dass wir wahnsinnig intensiv in Geschichten denken und in Geschichten auch interpretieren. Das auch müssen, weil wir immer versuchen, Dinge zu verstehen. Wir versuchen immer Kausalitäten herzustellen und wir ziehen es vor, eine falsche Kausalität zu haben als gar keine. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Das war auch das, was dann im Buch sehr deutlich wurde, dass diese ganzen Steinzeiterzählungen, das waren keine Jagderzählungen, das war Welterklärung. Die mussten sich Dinge erklären, die sie sich nicht erklären konnten, warum ein Vulkan explodiert. Weil das ist ein einschneidendes Erlebnis, gibt keine Ursache, kann ich nicht kontrollieren, ist schlecht. Und deswegen erfinde ich lieber eine Geschichte, die mir das erklärt, weil dann kann ich es einordnen. Dann fühle ich mich sicherer. Und so funktioniert Storytelling. In dem Moment, wo ich mir das klar mache, ah, mein Gehirn tickt so, kann ich anfangen, diese Geschichte, diese Storymuster zu erkennen. Und kann auch sagen, ah, okay, das ist jetzt erstmal nur ein Storymuster. Ob das wirklich stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Und dann bin ich sehr viel, wie du sagst, sehr viel sicherer damit im Umgang mit Storys. Aber ich muss dieses Bewusstsein haben. Und ich muss dieses Bewusstsein haben, ah, es ist ganz viel Storytelling um mich herum, ganz viele Geschichten. Das sind, setzen die und die Techniken ein. Und ich muss sehen, ah, ist diese Kausalität tatsächlich stimmig oder nicht? Und gerade dadurch, dass Emotionen im Spiel sind, sind wir natürlich geneigt, der Kausalität zu glauben.
Ja, Das würde ich am liebsten dick aufschreiben und überall hinhängen. Es würde wahrscheinlich deutlich mehr Frieden in die Gesellschaft bringen, wenn wir alle das, was uns erzählt wird, wirklich hinterfragen, Schritt zurücktreten.
Schritt zurücktreten, denkst du, das Stichwort
Genau.
also, zu akzeptieren, ich bin so, ich falle drauf rein, ich reagiere
Ja.
emotional darauf. Das ist Empörung, deswegen funktionieren diese ganzen Fake News ja so wunderbar, weil die sofort auf Empörung gehen.
Ja.
Und wenn ich mich einmal empöre, denke ich nicht mehr nach. Dann reißt es mich mit. Und diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, Moment, jetzt guckst du dir erstmal an. Es ist erstmal nur eine Story, du weißt es noch gar nicht genau. Und oft hat es mit uns auch gar nicht so viel zu tun.
Ja.
Und dann zu sagen, okay, hinterher ist es immer noch genügend Zeit, hinterher was dran zu ändern, wenn es sich tatsächlich als etwas rausstellt, was diese Empörung verdient. Oder so im ersten Moment lospreschen und erstmal einen Social-Media-Kommentar hinterher zu schicken, wie schrecklich alles ist und wie typisch und bla bla bla.
Ja,
Richtig
da hast du
formuliert.
recht. Da hast du recht. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann bekommen wir noch mal die Kurve, wie wir das positiv nutzen können. Also gerade jetzt als Autorin liegt es ja immer so nahe, dann einfach nur die Cover zu posten, den nächsten Veröffentlichungstermin oder vielleicht mal eine Rezension. Und ja, man braucht sich nur die Accounts anschauen. Die wachsen nicht so wie die irgendetwas haben, was polarisiert, zum Beispiel. Aber wir müssen ja gar nicht unbedingt im negativen Sinne polarisieren. Es reicht ja vielleicht auch einfach, wenn wir Identifikationspotenzial mit unseren Leserinnen und Lesern schaffen. Und das funktioniert ja gerade über Emotionen, über Bilder, weil ich meine, jede und jeder von uns hat zum Beispiel eine Familie, ob das jetzt ein guter Fakt oder ein schlechter in dem individuellen Fall ist. Oder jeder von uns hat bestimmte Bedürfnisse. Und ich glaube, da können wir auch ganz viel anknüpfen noch, die zu schaffen. Also es macht ja auch die Werbung so perfekt. Also das zum Beispiel, mir fällt immer dieser Staubsauger ein. Kennst du bestimmt ja auch diese Geschichte mit der Frau, die dann auf der Party gefragt wird, was sie beruflich macht. Und im Kopf siehst du dann, wie sie die ganze Familie managt. Und sie sagt dann, ich führe ein mittelständiges Unternehmen. Werbung für diesen Staubsauger. Und das ist ja wirklich bei allen Menschen hängen geblieben. Wobei ich finde, dass dieser Spot schon eher wieder polarisiert, weil das wieder ein Aufreger ist, über den man dann viel diskutieren kann. Aber es bleibt halt einfach im Kopf hängen. Das Bedürfnis dieser Frau war, in dem Werbespot anerkannt zu werden, eben nicht dann als die langweilige Hausfrau dazustehen, was sie ja mit dem krassen Job im Hintergrund jetzt auch nicht war, also, aber das ist wieder so ein Streitthema. Führt
Ja,
jetzt
ich hätte nicht.
genau in die andere Richtung, aber genau, was gibt es denn da so für Regeln? Nochmal so deine besten Tipps für gelungenes Storytelling. Du hattest ja schon ein paar Sachen gesagt, aber vielleicht hast du ja noch ein paar Sachen, die wir beherzigen können.
Auf jeden Fall immer über Menschen erzählen. Wir sind soziale, wir sind eine unglaublich soziale Spezies. Wir sind unglaublich auf andere fokussieren. Selbst wenn wir uns dem komplett verweigern, ist auch das wieder was, ich grenze mich aus. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und das ist immer ganz wichtig. Wir sind wahnsinnig interessiert an allem, was Menschen machen. Das Zweite ist, wir sind eigentlich immer emotional. Wir kommen aus der Nummer gar nicht raus, meiner Ansicht nach. Und diese Trennung zwischen Rationalität und Emotionalität, die ja gerade so im europäischen Denken sehr hochgehalten wird, sind immer irgendwie, jetzt auch gerade im Gespräch, entweder wir fühlen uns wohl, wir fühlen uns nicht wohl, in dem Fall fühle ich mich wohl,
Ich auch.
einfach diese Emotion, die da mit
Ja.
reinspielt, die beeinflusst auch, wie ich mich hier verhalte und was ich auch erzähle.
Ja.
Und das ist Emotionalität mitdenken. Es ist immer auch sehr gut, wenn man seine Leserinnen, Leser gut kennt. Dass man weiß, ah, wie ticken die eigentlich? Was wollen die, was suchen die, womit sprechen die an? Also mit Pauschalisierung kann ich so ein bisschen raushauen und mit Polarisierung auch. Da haue ich was raus und irgendwie muss ich nur die Leute erreichen, die sich drüber aufregen. Aber das ist ja nicht das, was ich will. Ich will ja
Stimmt.
Leute, gerade mit meiner Arbeit, ich will ja Leute ansprechen, die ähnlich ticken wie ich.
Ja.
Da muss ich wissen, ah, okay, wie tick ich auch selber, wie ticken meine Leserinnen, was beschäftigt die, was treibt die um, wofür engagieren die sich, wofür interessieren die sich, liefere ich das? Im Grunde ist ja schon die Frage, liefere ich das mit meinen Büchern? Und dann auch liefere ich denen das eben auch mit meinen Marketingmaßnahmen. Und dann ist auch der andere Punkt dann immer, kann ich auch sagen, okay, vielleicht schreibe ich meine Bücher für ein ganz anderes Publikum, als ich gedacht habe.
Ja,
Nun,
das ist spannend.
das ist ja auch nochmal so,
Ja.
das ist auch nochmal die spannende Frage. Schreibe ich meine Bücher gezielt auf eine bestimmte Zielgruppe hin oder schreibe ich mein Buch und überlege mir danach erst, für wen ist das eigentlich?
Ja.
Wobei, letztendlich, aus Marketing-Sicht funktioniert beides. Das erste tut sich leichter, weil ich natürlich den Marketingplan mitdenken kann. Aber das zweite, ja, ich muss halt meine Nische finden.
Ja, schön. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich schon richtig viel mitnehmen konnten. Oder ich habe auch wieder ganz viel mitgenommen. Also wir hatten ja schon im Vorfeld gesprochen und jetzt sind noch mal ganz andere Aspekte dazugekommen. Und ja, ich freue mich auch, dein Buch jetzt endlich zu lesen. Es ist wann erschienen? Jetzt am Wochenende erst, ne?
Am letzten Mittwoch, am
Ah,
20.
ja gut, okay. Also fast eine Woche her. Ich verlinke das alles und kann es nur empfehlen. Und du kannst auch so als Story Consultant gebucht werden, zum Beispiel. Hast auch wunderbare Krimis, die ich sehr gerne gelesen habe, obwohl ich eigentlich
Dankeschön.
gar keine Krimileserin bin.
Ah, das ist
Das
schön.
ist nochmal ein Kompliment. Genau. Genau. Ja, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch und ich freue
Danke.
mich auf das Buch und auf ja, alles, was da jetzt noch an Geschichten kommt und sich daraus ergibt.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Ja, dir auch, lieber Stefan. Dann einen schönen Tag noch und ja, bis bald mal.
Dir und allen Hörerinnen auch.
Ja, vielen Dank.
Genau.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.